Vor ein paar Wochen, da habe ich die erste Predigt zu diesem Thema Gnade gehalten. Weiß denn irgendjemand der Anwesenden hier noch, über welche Geschichte in der Bibel wir gesprochen haben? Das ist ein klares Zeichen, dass wir Prediger uns mehr Mühe geben müssen. Valentin? Söhne Jakobs, genau.
Die Hauptfigur
war?
War Judah.
Unter anderem, genau.
Das war auch
vielleicht sollte Valentin in Zukunft bei uns predigen. Es würde mehr hängen bleiben, wie wenn ich hier vorne mich schwer tue. Aber wir bleiben beim Thema Gnade. Ich gebe nicht auf. Vielleicht bleibt heute was hängen. Und zwar ist es mir ein Anliegen, euch zu zeigen, wie vor allem auch im Alten Testament das Thema Gnade bei Gott wie ein roter Faden durch das Alte Testament zieht. Wir haben das letzte Mal eben Judah und Josef diese Geschichte uns angeschaut und da gesehen, dass eigentlich Menschen, die eine Strafe oder Konsequenzen verdient hätten, nachher mit Gnade belohnt wurden. Und ich weiß, dass es sehr schwierig für Leute unter uns ist, deren Gerechtigkeitsempfinden sehr stark ausgeprägt ist. Aber wie ich damals schon erwähnte, ist Gnade in meinem persönlichen Leben etwas, wonach ich mich sehne, wenn meine Schuld ans Licht kommt. Und ich gewähre sie nur sehr zögerlich, wenn ich mit der Schuld anderer konfrontiert werde. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, hier vorne, oder ob ihr sagen würdet, mir geht's genauso. Aber wenn es darum geht, dass meine Schuld ans Licht kommt, dann sehne ich mich nach Gnade. Und wenn ich konfrontiert werde mit der Schuld von anderen an mir, dann tue ich mir sehr schwer, Gnade zu erweisen. Und ich bin froh, dass ich glaube, ich bin hier heute nicht alleine. Dass es euch vielleicht auch so geht. Wie gesagt, die Bibel ist voll von Gnade und ich will heute mit euch wieder eine Geschichte anschauen, wo wir Christen sogar manchmal in Erklärungsnot kommen. Und zwar deshalb in Not, weil wir eigentlich gerne das Bild von Jesus im Neuen Testament predigen, barmherzig, liebevoll, gütig und Angst haben davor, von Gott aus dem Alten Testament zu sprechen. Es gibt Menschen in der Zwischenzeit, die schon behaupten, dass es sich hierbei um unterschiedliche Götter handeln müsste. Was ich persönlich nicht glaube, ich glaube, dass der Gott aus dem Alten und dem Neuen Testament der gleiche ist. Aber wenn man das Alte Testament so manche Geschichte liest, dann liest man oft von Kriegen, von Blut, von Gemetzel. Und dieses widersprüchliche Bild von Gott im Alten und im Neuen Testament, das bringt Spannung. Und die ist manchmal nur schwer aufzulösen. Tatsache ist, dass Gott furchteinflößend und gnädig ist. Er hasst das Böse, aber er liebt die Menschen. Gott bestraft die Sünde, aber er erweist Sündern Gnade. Und ganz nebenbei darf ich schon mal verraten, dass diese Wesenszüge Gottes unsere nächste gemeinsame Serie zur Adventszeit sein wird. Und da denke ich, wird schon spannend, was auf euch dazukommen wird. Die ganzen Wesenszüge Gottes werden wir uns mal da genauer anschauen und ich hoffe, ihr werdet keinen Sonntag verpassen. Also, ich möchte heute mit der Geschichte von der Eroberung Jerichos beginnen. Wir schauen uns das mal an. Wer das mitlesen will in Josua 6, dürft ihr aufschlagen im Alten Testament. Um diese Schlacht genauer verstehen zu können, müssen wir uns aber den Kontext nochmal genauer anschauen. Denn ungefähr 650 Jahre vor dieser Schlacht von Jericho schloss Gott einen bedingungslosen Bund mit Abraham. Also 650 Jahre vorher hat Gott zu Abraham gesagt, was hat er ihm gesagt? Er hat zu ihm gesagt, ich verspreche dir, du wirst der Stammvater einer großen Nation werden und Gottes besonderen Segen wirst du empfangen werden. Und die Hebräer, die einmal von ihm abstammen würden, sollten das Land Kanaan, das heutige Israel, als ewiges Erbteil in Besitz nehmen. Israel ist deswegen das gelobte Land. Ja, nicht, das kommt nicht von Loben, sondern es kommt von das gelobte Land, weil Gott Abraham ihm das Land versprochen hat. Er hat gelobt, ihm dieses Land zu geben. Daher dieses Ausspruch, das gelobte Land. Also das versprochene Land. Allerdings sind die Nachkommen Abrahams nicht in Kanaan zu einem großen Volk herangewachsen, sondern wo? In Ägypten. Damals war das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten und dort sind sie von einem 45-köpfigen Großfamilie zu einer Nation von 3 Millionen herangewachsen. Und das war 430 Jahre dann vor dieser Geschichte. Mose führte sie dann aus Ägypten heraus und in der Zwischenzeit hatten sich natürlich auch die ehemaligen Nachbarn von Abraham vermehrt. Die bauten in der Zwischenzeit Städte, haben Landwirtschaft betrieben und ein Dutzend mehr eigenständige Kulturen entwickelt. Als die Israeliten dann an die Grenze des gelobten Landes gekommen sind und da an dieser Grenze standen, sich vorbereiteten, es einzunehmen, wie Gott es befohlen hat, dann war dieses gelobte Land natürlich besetzt gewesen. Und jetzt hatten diese Kanaaniter, die dieses gelobte Land besetzt hielten, 3 Möglichkeiten. Einmal, sie konnten Israel das verheißene Territorium überlassen und sich einen anderen Ort nehmen, den sie ansiedeln konnten. Oder zweitens, alle Kräfte zum Kampf zusammenziehen und die Israeliten besiegen. Oder drittens, sich Israel ergeben und sich ihnen als Sklaven anbieten. Die 3 Möglichkeiten hatten diese Kanaaniter. Jetzt schauen wir mal, welche der 3 Möglichkeiten sie genommen haben. Heute, wenn wir an solche Situationen denken, ist der Gedanke von Invasion eigentlich ein entsetzlicher Gedanke. Wir haben das noch nicht allzu lange her, dass Russland die Krim besetzt hat. Alle haben von russischer Invasion gesprochen. Menschen aus ihrem Land zu vertreiben, ist für uns ein schlimmer Gedanke. Es klingt falsch. Schließlich hat das ja die Nahostkrise ausgelöst, oder? Wütet nicht gerade in unserer Zeit und aus genau diesem Grund die arabische Welt gegen Israel? Haben wir nicht gerade am Laufen solche Kriege und Millionen von Menschen sind auf der Flucht? Von Menschen, die ihre Länder besetzen und sie vertreiben? Und die Antworten auf all diese Fragen wären ja. Ja, stimmt. Aber was macht dann diese Landeinnahme von Kanaan anders? Wenn wir mal ins Alte Testament schauen, dann sehen wir einen entscheidenden Hinweis, und zwar im 1. Mose 15, Vers 16. Da müsst ihr ganz nach vorne wieder gehen. Das 1. Mose 15, Vers 16. Da heißt es nämlich, erst wenn die Sünder der Amoriter das Maß voll gemacht haben, werden deine Nachkommen nach 4 Generationen hierher zurückkehren. Dieser Vers ist enorm wichtig, wenn man den Zusammenhang verstehen will. Während Israel in Ägypten zu einer Nation heranwuchs, entwickelte sich unter den Volksgruppen, die in dem Land lebten, das Israel versprochen wurde, eine Kultur, die auch nach antiken Maßstäben schon absolut heidnisch gewesen ist. Ein Menschenleben zählte dort gar nichts. Überall wurden Götzen angebetet, diese Völker, die pflegten Praktiken, die man sich kaum vorstellen konnte. Darunter gab es Inzest, darunter gab es Geschlechtsverkehr mit Tieren, darunter gab es institutioneller sexueller Missbrauch von Frauen und Kinderopfer. Alles nachzulesen in 3. Mose 18. Diese Kulturen waren überhaupt nicht mehr zu retten. Und diese Kulturen, wohlgemerkt, waren so kaputt. Aber Gott ging es nie darum, dass er Menschen zerstört, sondern er wollte diese Kulturen ausrotten. Das ist ein Unterschied. Und das werden wir nachher noch genauer sehen. Gott ging es nie darum, Menschen auszurotten, sondern diese Kulturen auszurotten. Der Ausdruck des Maß voll gemacht haben, dieser Ausdruck, der weist darauf hin, dass Gott diesen Gruppen genug Zeit gegeben hat und wahrscheinlich auch genug Chancen gegeben hat, um von ihrem Tun abzulassen. Man weiß nicht genau, steht in der Bibel nicht geschrieben, aber wahrscheinlich warnte Gott diese Völker, umzukehren, bevor sie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden würden. Vielleicht gab es da auch so Propheten wie bei Jona, der nach Ninive geschickt wurde, um sie zu warnen. Wir wissen es nicht, das ist nicht in der Bibel ausdrücklich beschrieben, aber wir wissen, dass Gott Jona damals nach Ninive geschickt hat, weil Gott Ninive erretten wollte. Warum dann nicht auch diese Völker? Denn es heißt, wenn die Zeit voll war, dann würde dieses Volk vernichtet werden, wenn sie nicht umkehren. Aber dass Gott über 400 Jahre gewartet hatte, um sich dann durch das Volk Israel für diese Taten sie zur Rechenschaft zu ziehen, das weist darauf hin, dass sie wahrscheinlich wohl gewarnt wurden. Und als die Israeliten dann den Jordan überquerten, wollten sie nicht nur das Land einnehmen, sondern sie hatten den Auftrag, ganz klar, es auch zu reinigen. Gott gab genaue Anweisungen für diese Eroberungen. Und sie durften keine Mischehen eingehen. Sie sollten alles zerstören, was irgendeinen Wert besaß. An der Kriegsbeute durften sie sich nicht bereichern und manche Städte sollten völlig verwüstet werden. Niemals durften sie wieder aufgebaut oder bewohnt werden. Und das hat Gott übrigens auch so mit Sodom und Gomorra gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch dort gewesen ist, als ich damals dort gewesen bin. Die Gegend dort ist Einöde und Wüste. Dort lebt kein Mensch mehr. Und was Gott zerstört und sagt, dort wird nie wieder ein Stein auf dem anderen stehen, das ist bis heute auch so. Für manche von uns klingt das extrem. Und das ist doch kein barmherziger Gott. Doch wir sollten nicht vergessen, dass die Sünde gleichfalls extreme Auswirkungen auf diese Welt hat. Gott griff zu extremen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Nation, mit der er bei Null anfängt jetzt, dass die einen guten Start hatte. Also zurück zu der Schlacht um Jericho. Josua, der General, der schickte Abgesandte voraus, um die Lage auszukundschaften. Und die Männer, die gaben sich als Reisende aus und kamen bei einer Prostituierten namens Rahab unter. Noch vor Einbruch der Nacht wurden sie jedoch als Spione entlarvt und man informierte den König von Jericho darüber, dass sie sich bei Rahab aufhielten. Also gingen die Beamten dann hin und der König befahl Rahab, ihre hebräischen Gäste auszuliefern. Doch sie entschied sich, die beiden zu verstecken. Kennen wir alle noch die Geschichte aus der Kinderstunde her? Aber damit setzte sie ihr Leben ja aufs Spiel. Denn der König hätte sie garantiert hinrichten lassen, wenn das herausgekommen wäre. Doch sie machte sich nichts aus dieser Gefahr und sie log die Beamten des Königs an. Und sie sagte dann Folgendes. Die Beamten waren tatsächlich hier, die Besucher waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden wieder verlassen und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Kluge Taktik, so hat sie die wieder auf eine falsche Fährte geleitet. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein, sagt sie dann noch im Nachsatz. Also, kurz nachdem die Beamten gegangen waren, ging Rahab auf den Dachboden, wo sie die Spione unter so Flachsbündeln versteckt gehalten hielt, die sie dort zum Trocknen ausgelegt hatte. Und jetzt erklärt Rahab ihre wahren Motive und warum sie diese Spione gerettet hat. Nämlich, sie sagt in Josua 2, 9 bis 11, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst und jeder hier zittert vor euch. Und wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Und wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und den Königen von Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie ausgelöscht. Und als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Und jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Und wie wir hier sehen, wussten also die Kanaaniter von der Verheißung, die Gott 650 Jahre zuvor gegeben hatte. Durch die Verse wissen wir, sie wussten davon. Und als die Israeliten den Jordan überqueren wollten, verstanden die Menschen im gelobten Land sehr wohl, was das jetzt bedeuten wird. Die kommen und nehmen unser Land jetzt ein. Und sie hatten gehört, was damals beim Auszug aus Ägypten passiert ist. Sie hatten gehört, welche militärischen Siege die Israeliten über die anderen feindlichen Kanaaniter errungen hatten. Und die Kanaaniter, die zitterten, weil sie erkannten, dass der Gott der Israeliten über dem ganzen Universum herrscht. Und Rahab reagierte völlig anders als ihre Landsleute. Und während die sich auf den Krieg vorbereiteten, ergab sie sich und sie bat um Schutz. Sie sagte, nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir doch ein Pfand, dass ich weiß, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familie. Und dann kommen diese beiden Spione, die versprachen das am Tag der Schlacht, und ihr Leben und das ihrer Familie zu verschonen. Und als der Suchtrupp außer Sichtweite war, kletterten sie durch das Fenster nach draußen und ließen sich an so einem Seil herab. Damals müsst ihr euch vorstellen, diese Stadt war von zwei Mauern umschlossen gewesen, die parallel im Abstand von etwa 5 Metern verliefen. Und auf den dicken Holzbalken zwischen diesen Mauern, eine ganz interessante Konstruktion gewesen sein, auf diesen Holzbalken zwischen den Mauern wurden Wohnungen errichtet. Und Rahab bewohnte eines der oberen Stockwerke, dessen Fenster nach draußen hatte. Und bevor sie gingen, sagten sie zu Rahab, sie soll eine rote Schnur in das Fenster hängen, damit das Heer der Israeliten wusste, welche Wohnung in der Schlacht verschont werden sollte. Und jeder, der an diesem Tag in ihrer Wohnung Zuflucht suchen würde, soll mit seinem Leben davonkommen. Das ist ganz interessant. Und die Ähnlichkeiten zum Passafest kann man hierbei nicht übersehen. Als der Todesengel bei der letzten Plage in Ägypten durch das Land ging und alle Erstgeborenen getötet hat, da wurde jedes Haus verschont, dessen Türpfosten mit Lammblut verschmiert war. Und wie Gott die Israeliten Gnade erwiesen hat, erwies er sie nun einer heidnischen Prostituierten, die nichts weiter wusste als seinen Namen. Mehr wusste sie nicht von ihm. Der Tag des Angriffs, der war gekommen, aber er war alles andere als ein normaler Angriff. Auch da hat Gott wieder was ganz Besonderes gemacht. Gott sagte zu Josua: Dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Und das soll 6 Tage lang geschehen. Dabei sollen 7 Priester vor der Lade hergehen, vor der Bundeslade hergehen, und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Und manche denken vielleicht, vielleicht ist das ja psychologische Kriegsführung, was die da machen. Die Einwohner Jerichos, die fürchteten den Gott der Israeliten sowieso schon. Daher wäre es ja ein Geniestreich gewesen, die Prozession mit der Bundeslade anzuführen und das ist ja also das wichtigste Symbol der Gegenwart Gottes gewesen ist. Darüber hinaus hatten die Spione ja erfahren, dass die Kanaaniter Angst hatten und ihr Kampfwillen verloren war. Sie hätten ja einfach die Stadt kampflos übergeben können. Sie hätten die Tore aufmachen können und die Israeliten reinlassen. Aber Gott hatte von Anfang an geplant, diese Stadt wird auf übernatürliche Weise eingenommen. Diese Stadt werde ich anders erobern als die anderen Städte. Und er wies Josua hin: Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen und daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann dann geradewegs in die Stadt eindringen. Warum sollten sie sich dann diese Mühe machen mit dieser Parade da außenrum? Was sollte diese Parade da, wenn Gott sowieso gedacht hat, ich werde es auf übernatürliche Weise machen? Warum sollten sie 6 Tage einmal täglich um die Stadtmauern marschieren? Warum nicht nur einmal herumlaufen, Kriegsgeschrei erheben und die Stadtmauern gleich am 1. Tag dem Erdboden gleich machen? Könnte es sein, jetzt mal nur eine Annahme, könnte es sein, dass der Herr den Einwohnern von Jericho 6 Tage Zeit geben wollte, noch einmal über ihre Entscheidung nachzudenken? Sich dem Volk Gottes entgegenzustellen. Es besteht kein Zweifel daran, dass er auch 10.000 rote Seile in den Fenstern in der ganzen Stadt nicht übersehen hätte. Es hätte ihn gefreut, wenn die Verantwortlichen einfach die Tore geöffnet hätten, ihre falschen Götzen abgeschworen, ihre abscheulichen Praktiken abgeschafft hätten und den Gott Israels als den einen wahren Gott anerkannt hätten. Aber während dieses 6-tägigen Marsches hätte jeder, der wollte, bei Rahab Zuflucht suchen können. Die Spione haben versprochen, dass sie jeden verschonen würden, der sich in ihrer Wohnung aufhalten würde. Doch 6 Tage vergingen und nur Rahab und ihre Familie wollten Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Kennen wir irgendeine ähnliche Situation in der Bibel, wo sowas schon mal vorgefallen ist? Jetzt, ihr Bibelkenner. Die Arche, genau. Wie viele Jahre stand Noah vor den Menschen und hat immer wieder darum gepredigt, dass die Flut kommen wird, sie sollen doch in die Arche kommen. Und das Bild der Arche, um jetzt einfach mal so einen Nebengedanken, das Bild der Arche ist kein Rettungsboot für Tiere gewesen. Das Bild der Arche bedeutet, es war ein Rettungsboot für die Menschen. Die Arche war ursprünglich gedacht, dass Menschen darin gerettet werden sollten. Aber keiner ist gekommen. Und nur Noah und seine Familie sind aus der Flut heraus gerettet worden. Am siebten Tag marschierten die Israeliten 7-mal um die Stadt. Danach bliesen die Priester ihre Posaunen, das Volk erhob ein Kriegsgeschrei und die Mauern, die stürzten einfach ein. Und dann brach das absolute Chaos aus. Das Heer der Israeliten fiel in die Stadt ein und führte Gottes Anweisung buchstabengetreu aus. Sie brachten jeden einzelnen Menschen in der Stadt um. Sie töteten das Vieh, sie zerstörten die Gebäude und steckten alles in Brand, was noch übrig geblieben war. Und inmitten dieser Verwüstung verschonte Gott jedoch ein Haus, weil eine kanaanitische Prostituierte an ihn geglaubt hatte. Und danach brannten die Israeliten die Stadt vollständig nieder. Nur die silbernen, goldenen, kupfernen und eisernen Gegenstände wurden in die Schatzkammer des Hauses des Herrn gebracht. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Und jetzt übersehen wir mal nicht einfach hier diesen letzten Satz. Er ist unglaublich wichtig. Der Erzähler, der diese Geschichte einige Jahre später niedergeschrieben hat, jedoch noch vor Rahabs Tod, schließt in seinen Bericht mit einem ganz denkwürdigen Ende. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Und eine kanaanitische Prostituierte, die unter anderen Umständen nach dem mosaischen Gesetz eigentlich gesteinigt worden wäre, wurde zu einem anerkannten Mitglied der Gesellschaft, quasi eine Adoptivtochter des Bundes. Und weil sie Gott vertraut hatte und von der Gemeinschaft angenommen worden war, erhielt sie Anrecht auf einen Teil des Landes, das Abrahams Nachkommen versprochen worden war. Aber auch hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Im Matthäusevangelium sagt uns, dass Rahab kein Schattendasein unter den Israeliten geführt hat, sondern sie ist in der israelitischen Gesellschaft voll anerkannt worden, trotz ihrer sündhaften Vergangenheit. Ein junger Mann namens Salmon erkannte in Rahab eine wunderschöne Frau, und eine wunderschöne gläubige Frau. Und er hielt bei ihrer Familie um ihre Hand an. Das heißt, Salmon heiratete später dann Rahab und sie bekamen einen Sohn, den sie interessanterweise Boas nannten. Und wer war dieser Boas? Boas war der Mann, der wiederum Ruth heiratete, eine besitzlose Witwe aus Moab. Ihr kennt alle die Geschichte von Ruth. Die wurde von Boas geheiratet. Und jetzt weiter geht's. Ihr Urenkel war kein geringerer als König David. Und mit der Zeit vergaß man, dass Rahab eine Hure gewesen ist. Man kannte sie als Rahab, Frau von Salmon. Oder als Rahab, Mutter von Boas. Und schließlich wurde sie zu einer herausragenden Figur der hebräischen Geschichte, zu einer Stammmutter von Königen, zu einer Vorfahren der größten Dynastie, die die Welt jemals kennen wird. Und darüber hinaus sollte der Messias, der König der Könige, aus ihrer Linie stammen. Und die nachfolgenden Generationen würden Rahab als eine der glücklichsten Frauen bezeichnen, die jemals in der Barmherzigkeit Gottes Zuflucht gefunden hat. Und letzten Endes empfing Rahab viel mehr als das, was sie aufgegeben hat. Gott hat ihr mehr Gnade und Gunst erwiesen, als sie sich in ihren kühnsten Träumen hätte ausgemalt. Und Rahabs Geschichte, das klingt fast schon so wie so ein Märchen. Voller Dramatik, Schönheit und das Wunder von Gottes Gnade. Aber ich denke, sie unterscheidet sich gar nicht so sehr von unserer Geschichte. Und bevor die Israeliten an den Stadtmauern von Jericho aufgetaucht sind, da hatten die Nachbarn, die Mitbürger und die Kunden und selbst die Eltern von Rahab immer als Hure abgestempelt. Und in der Regel wird keine Frau gerne Prostituierte, außer die Umstände zwingen sie dazu. Doch als Rahab die Wahl hatte, zusammen mit ihren heidnischen Landsleuten zu sterben oder sich Gott auszuliefern, entschied sie sich, sich Gott auszuliefern. Und sie bekam interessanterweise sowas wie ein neues Etikett. Rahab, Mutter der Könige. Und jeder von uns trägt so ein Etikett. Jeder von uns hat so etwas, was er mit sich herumträgt. Und vielleicht bist du heute immer gut durchgekommen, dass du dieses Etikett, was du trägst, vor den Blicken der anderen gut verstecken konntest. Vielleicht könntest du es gut verborgen halten und im Geheimen bleiben. Du versuchst auch vielleicht nicht allzu viel alte Erinnerungen hochkommen zu lassen. Und vielleicht hält dich auch manchmal dieses Etikett auch fern von Gott. Und du setzt auch ungern den Fuß in eine Kirche. Und wenn das der Fall sein sollte, dann denke mal über Folgendes nach. Es ist doch interessant, dass die israelitischen Spione Rahabs Lebensstil mit keinem einzigen Wort kommentierten. Sie haben kein einziges Mal was über ihren Lebensstil und über ihren Beruf gesagt, als sie ihr angeboten haben, ihr Leben zu retten. Und dass sie ihre Beschäftigung aufgeben soll, war nicht Teil der Abmachung. Es wurde nicht mal diskutiert, ob sie ihr Leben ändern sollte. Sie erkannte den Gott Israels als den mächtigen Gott überhaupt. Und dann versteckte sie seine Diener. Das war alles. Und Rahabs Etikett war für Gott kein Hindernis. Und welches Etikett du auch immer trägst, auch dein Etikett ist für Gott kein Hindernis. Weißt du, die Realität und der Charme, die hinter deinem Etikett stehen mögen, die stellen kein Hindernis für Gottes Gnade dar. Und wie Rahab bist auch du eingeladen, so wie du bist, so wie du bist, mit deinem Etikett und deiner Lebensgeschichte. Und gerade im Alpha-Kurs letzte Woche, da hatten wir die letzten Male versucht zu erklären, dass wir eingeladen sind zu einer Beziehung mit Gott, die auf Glauben gründet und nicht auf ein Befolgen von Regeln. Das ist Gnade. So ist Gnade. Und so war Gnade immer schon von Anfang an. Und Gnade fordert von den Menschen nicht zuerst, dieses beschämende Etikett abzunehmen, sondern sie versetzt uns überhaupt in die Lage dazu. Sie fordert nicht darum, sie fordert nichts, sondern sie hilft uns. Wenn wir uns Rahabs Geschichte ansehen, dann sehen wir, wie viel Geduld Gott mit den Völkern hatte, die das gelobte Land besetzten. Und die Botschaft, die wird klar. Die Gnade urteilt langsam, aber sie kommt dir schnell entgegen. Sie urteilt langsam, aber sie kommt dir schnell entgegen. Und das gilt einfach auch für deine persönliche Ebene. Auf dein Etikett bezogen, was auch immer du auf deinem Etikett stehen hast, gilt genau das Gleiche. Gott urteilt langsam, ist aber gerne bereit, dich zu erlösen. Und zwar nicht erst, wenn du dich von den Etiketten, die dir peinlich sind, befreit oder distanziert hast, sondern sogar im Laufe des Prozesses. Gnade gibt dir ein neues Etikett. Ein neues Etikett, das heißt vergeben, angenommen und geliebt. Und ich habe mir mal so ein paar Etiketten ausgedruckt und ich möchte sie euch jetzt mal durchgeben, dass ihr das durch die Reihen durchgebt, dass wir uns heute anheften können. Wenn ihr das möchtet, wenn ihr sagt, ich will von dieser Gnade etwas erleben, ich will diese Gnade aufnehmen. Ich fände es schön als äußeres Zeichen deiner Entscheidung zu Gott, dass jeder, der diese Gnade in sein Leben möchte oder schon angenommen hat, sich ein neues Etikett anheftet. Und es ist mir so egal, was dein Nachbar rechts und links von dir denken könnte. Wichtig ist nur, willst du ein neues Etikett tragen? Und wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, bis Rahab ihre Vergangenheit endgültig abschütteln konnte. Wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, bis sie sich selbst nicht mehr als Hure sah. Aber ich vermute, dass es ein längerer Prozess war, der jedoch schließlich damit abgeschlossen wurde, dass sie sich über ihr neues Leben, ihre neue Identität und ihr neues Verhältnis zu Gott Sie hat sich einfach gefreut. Und ebenso kann es auch eine gewisse Zeit dauern, bis du dein altes Etikett, manchmal geht ja der alte Kleber so schwer runter. Und bis ein neues Etikett endlich mal hält, das braucht seine Zeit. Aber ebenso kann es auch Zeit dauern, bis du dein Etikett ein für alle Mal abgelegt hast. Und ich möchte jedoch Mut machen, dass du in der Zwischenzeit dein Leben und dein Denken an dieses neue Etikett angleichen tust. Dass du durch die Gnade deines himmlischen Vaters erhalten hast. Es kann so sein, wie es hier draufsteht. Vergeben, angenommen, geliebt. Vergeben, angenommen, geliebt. Wenn du das wirklich willst, dann kleb dir dieses neue Etikett dran, steh mit mir jetzt zusammen hier auf und wir beten da dafür. Morgen ist Halloween, ihr könnt es euch auf die Stirn kleben, was auch immer. Aber wenn ihr wirklich das für euch festmachen wollt, dann nehmen wir das jetzt als äußeres Zeichen und wir kleben uns ein neues Etikett an. Das besagt, wir sind vergebene Sünder. Wir sind angenommene Sünder. Und wir sind geliebte Menschen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, ich glaube, dass deine Gnade mächtiger ist als meine Etiketten. Ich glaube, dass Christus starb, um für die Strafe, für die Sünde zu bezahlen, für die mein Etikett steht. Ich glaube, dass du mir ein neues Etikett anbietest. Vergeben, angenommen und geliebt. Und heute erkläre ich, dass es stimmt, was du über mich sagst, Herr. Du hast mir vergeben, ich bin angenommen und ich bin geliebt. Lehre mich so zu leben, wie ich deiner Aussage nach bin. Amen.